Hey.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Radsport, jetzt wieder Thema bei uns hier in der Sendung und wir schauen auf die aktuell laufenden Rundfahrten weltweit und da sind wir tatsächlich wieder weltweit unterwegs, die Kolumbien-Rundfahrt und auch die Dubai-Tour, beides interessante Rennen zum Start in die Saison und einige große Namen sind auch mit dabei und bei uns großer Name, unser Radsport-Experte Lukas Kruse natürlich mit von der Partie. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Dann lass uns doch zunächst nach Kolumbien schauen und da hat auf der ersten Etappe der neu ausgetragenen Kolumbien-Rundfahrt Oro y Paz, also Gold und Frieden, so die Übersetzung, einer abgeräumt, der in der letzten Woche noch schwer gestürzt war bei der Tour of Vuelta a San Juan, da hatte sich Fernando Gaviria nämlich auf die Nase gelegt, der Mann von Quickstep Floors auf der letzten Etappe, aber diesen Sturz hat er gut weggesteckt und ist gleich mal mit einem Sieg in die Kolumbien-Rundfahrt gestartet.
Ja, also ein Heimsieg für Fernando Gaviria. Generell schmückt sich die Kolumbien-Rundfahrt gerade damit, dass eben alle großen Kolumbianer mit am Start sind, von Nachwuchsfahrer wie Egan Ale Bernal über gestandene Fahrer wie Sergio Luis Henao oder eben Nairo Quintana und Rigoberto Urán sind wirklich alle Kolumbianer eben bei dieser Rundfahrt vertreten und ich denke auch für die Fans war es großartig, dass eben Fernando Gaviria diesen Sturz gut verkraftet hat, nicht absagen musste und dann auch gleich den Auftakt gewonnen hat. Generell die Sprintkonkurrenz jetzt nicht ganz so stark. Der Quickstep-Floors-Zug, Sprintzug, also seine Anfahrer auch noch mit unter den Top 5 mit Maximiliano Richese auf Rang 3 und Alvaro José Hodeck auf Rang 5. Generell also keine besonders starke Sprintkonkurrenz, trotzdem natürlich Ehrensache für den Kolumbianer eben bei seiner Heimrundfahrt zu starten. Hat sich also den zweiten Saisonsieg gesichert, nachdem er ja schon den Auftakt in San Juan gewonnen hat in Argentinien. Jetzt also der zweite Saisonsieg, während die anderen Sprinter sich ja bei der anderen Rundfahrt um die ersten Saisonsiege streiten.
Und ein anderer Kolumbianer hat sich leider auf die Nase gelegt, aber bei Quintana nicht viel passiert.
Nee, der ist gestürzt, auch zusammen mit seinem Bruder und einigen weiteren Fahrern, hat aber keine Zeit verloren, wird wohl heute auch an den Start gehen können. Auf der zweiten Etappe gilt als einer der Top-Favoriten, wobei er die Erwartungen ein bisschen gebremst hat, gesagt hat, dass mein erstes Rennen, die Konkurrenz ist stark, ich habe es angesprochen, Pantano und Urán und Henao zum Beispiel noch am Start. Aber er möchte auf jeden Fall hier schon mal kleine Achtungserfolge setzen auf dieser sechstägigen Rundfahrt durch seine Heimat und vielleicht kann er ja doch gewinnen. Und ist besser drauf, als er jetzt preisgeben möchte. Das könnte natürlich auch so ein bisschen Tiefstapeln sein. Ich denke, der Ehrgeiz ist bei so einem Heimrennen und gerade bei der ersten Austragung natürlich doch schon geweckt.
Ehrgeiz natürlich bei Radsportlern immer groß, muss ja auch, denn die werfen sich ja mit vollem allem, was sie haben, letztlich in diese Sprints rein. Und ein chaotisches Sprintfinale, das gab es auch in Dubai zum Auftakt der fünften Dubai-Tour. Und dort konnte sich am Ende Dylan Groenewegen vor Cort Nielsen durchsetzen. Und Dritter wurde Ilia Viviani. Und der hat sich hinterher richtig geärgert.
Ja, der war nicht ganz so glücklich mit dem dritten Platz, hätte gerne gewonnen. Generell ein sehr, sehr chaotischer Sprint. Ich zitiere da mal Mark Cavendish. Ich hatte Angst um mein Leben, hat er gesagt. Es gab da doch ganz schön starke Positionskämpfe auf den letzten Kilometern, die das Feld nochmal ordentlich durcheinander gewirbelt haben. Dylan Groenewegen am Ende die besten Beine. Viviani kam an ihm nicht mehr vorbei. Magnus Cort Nielsen hat sich auch noch vorbeigedrängelt. Alexander Kristoff ist Vierter geworden beim ersten Start in bei dieser Rundfahrt. Nasser Bohani, Fünfter, auch der noch ein starker Name. Dann John Degenkolb, auch noch am Start, ist allerdings nicht gut platziert gewesen, 13. geworden. Mark Cavendish, den ich eben zitiert habe, 16. Und Marcel Kittel, der sah eigentlich ziemlich gut aus, war in vielversprechender Position, hatte dann aber, als er den Sprint anziehen wollte, ein bisschen Pech. Zum einen wurde er von Magnus Cort Nielsen ein bisschen blockiert, kam also nicht perfekt raus aus dem Windschatten. Und zweitens hat die Gangschaltung geklemmt bei Marcel Kittel. Also der Titelverteidiger wird sich ordentlich ärgern und mit noch mehr Motivation auf die zweite Etappe gehen, die gerade auch schon läuft.
wenn wir uns das Zitat von Cavendish nochmal vor Augen führen, das ist ja sonst einer, der sich gerne ins Getümmel wirft und auch keiner, der so ganz ja zimperlich selber ist. Jetzt hat er ja diesen Sturz da im letzten Jahr bei der Tour de France gehabt, als er von Peter Sagan nicht touchiert wurde, auf jeden Fall sich dort ziemlich verletzte. Glaubst du, das sind auch noch so ein paar Nachwirkungen von diesem Sturz, dass er eben jetzt auch ein bisschen mit angezogener Handbremse in solche Situationen hineingeht? Gut, er hatte auch jetzt nicht viele Chancen, weil er zu weit hinten war, aber dass er dann auch gar nicht mehr so das Risiko geht, wie vielleicht noch vor ein, zwei Jahren?
Ich denke schon, dass vielleicht ein bisschen die Selbstverständlichkeit der früheren Jahre abhanden gekommen ist. Ist jetzt auch nicht wirklich viele Rennen gefahren seit der Tour de France. Also der wird sich auch noch ein wenig wieder finden müssen. Wir hoffen natürlich, dass er das noch schafft, denn mit 32 ist er allemal noch nicht so alt für diesen Sport. Aber das ist durchaus möglich, dass eben dieser schwere Sturz ihm so ein bisschen was genommen hat von der Gelassenheit, vielleicht auch von dem Biss und dem der Art und Weise, wie er fährt, häufig mit dem Messer zwischen den Zehen. Das könnte ihm durchaus abhanden gekommen sein bei diesem Sturz. Wir hoffen natürlich, wie gesagt, dass er da jetzt drüber hinwegkommt im Laufe der Zeit, dass er mit den vielen Renntagen und Rennkilometern und auch mit mehreren Situationen dieser Art vielleicht dann wieder besser umgehen kann. Denn Mark Cavendish ist definitiv ein großer Name in diesem Sport und hat ihn natürlich auch eine ganze Zeit lang geprägt. Und er ist auch immer noch für einen Sieg gut. Das hat er im letzten Jahr auch gezeigt und wird er uns wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch zeigen. Aber definitiv wird er damit zu kämpfen haben mit diesem Sturz. Denn der war ja wirklich übel, war ja da in die Bande gestürzt. Das tut sowohl weh, als dass es eben auch im Kopf einiges macht.
Jetzt kann er sich ja heute dann auch wieder rehabilitieren und auch seinen Kopf vielleicht wieder in die andere Richtung polen. 190 Kilometer lang ist die zweite Etappe und auch die ist tellerflach.
Ja, generell ist das ja ein richtiger Sprintergipfel. Ich hatte die Namen ja schon angesprochen. Mit einer Ausnahme der vierten Etappe dieser fünftägigen Rundfahrt. Dort geht's hoch zum Hatterdamm. Ein, ja, kurzer, knackiger Anstieg. Marcel Kittel hat schon gezeigt, dass er da eigentlich ganz gut hochkommen kann. Vor zwei Jahren, also 2016 bei der Austragung, hatte er hier eben wenig Zeit verloren, hat sich dadurch den Gesamtsieg gesichert. In diesem Jahr ist allerdings ein Name mit am Start bei dieser Rundfahrt, der ist nämlich Vincenzo Nibali und der scheint vielleicht sich dort einmischen zu wollen in den Kampf um den Gesamtsieg und der sollte den Sprinter doch gut enteilen können, wenn er gute Beine hat. Also mal gucken, ob die Sprinter dort dann auch um den Gesamtsieg fahren können, aber sonst vier der fünf Etappen eben tellerflach und eigentlich eine Angelegenheit für die Sprinter wie Kittel, Degenkolb, Grönewegen und wer da noch so alles ist.
Und auch auf der zweiten Etappe der Kolumbien-Rundfahrt über 183,4 Kilometer das Terrain. Bisschen anspruchsvoller als auf der ersten Etappe, aber auch so, dass zumindest Sprinter wie Fernando Gaviria sich da am Ende wieder was ausrechnen dürfen. Das Finale der Etappe geht so ein bisschen bergauf, aber nicht so bergauf, dass da die Sprinter nicht mithalten könnten. Also ich glaube, Gaviria wäre wieder ein Tipp auch am zweiten Tag.
Ich denke auch, vor allem, wie gesagt, da die Konkurrenz eben jetzt nicht so atemberaubend stark ist. Natürlich lädt dieses Terrain auch ein bisschen für Ausreißergruppen ein, aber es sind einige World Tour Teams am Start, die sehr gewohnt sind, ein Rennen zu kontrollieren und eben gut zu fahren und leicht ansteigend. Das kann Gaviria eigentlich auch gar nicht so schlecht. Von daher, definitiv nicht top, nicht der einzige Favorit. Wie gesagt, es sind mehrere Szenarien denkbar, aber in einem Sprint hat Gaviria definitiv wieder gute Aussichten.
Also wir werden natürlich drüber berichten hier bei Radiotour auf meinsportradio.de. Werktäglich halten wir euch da über alles, was im Radsport passiert, natürlich auf dem Laufenden. Lukas Kruse, vielen Dank und an euch noch der Hinweis, verfolgt uns auch bei Twitter und bei Facebook. Nicht verfolgt, folgt uns und folgt uns auch in Sachen Olympia, denn ab dem 9. Februar, da geht's bei uns vor allen Dingen auch um Wintersport hier auf meinsportradio.de, da werden wir hautnah dran sein an den Olympischen Spielen in Pyeongchang und euch natürlich mit dem Wichtigsten des Tages aus Südkorea versorgen. Hier auf meinsportradio.de, Sport für die Ohren rund um die Uhr live und als Podcast und so eben auch von den Olympischen Spielen. Das Ganze nennt sich Winter Games, der Podcast, den wir dort täglich an den Start bringen.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.